ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Niemand hat sie verstanden und sie versteht sich auch selbst nicht, außer wenn sie singt.
Diese Hyperemotionalität, die hat ja viele Leute dazu gereizt, auch sich über sie lustig zu machen.
Super spannend, wie sie hier Tradition und dann eben das Moderne verbindet.
Das ist einfach die Chefansage dieser Gesang.
Als Sinéad Nothing Compares to You sang, beruhigten sich die Meere, Engel weinten und das Top 40 Radio stand still, um diesen kraftvollen Ausdruck unerwiderter Liebe zu lauschen. Ich bin Frank König, hallo. Am 12. März 1990 ist das Album mit dem sperrigen Namen I Do Not Want What I Haven't Got rausgekommen. Von der irischen Künstlerin Sinéad O'Connor. Ihr zweiter Longplayer wird ein Riesenerfolg. Auch und vor allem wegen dieser Nummer hier. Nothing Compares to You, die Herzschmerzballade von 1990, geschrieben von Prince einige Jahre zuvor, angeblich nicht für eine verflossene Geliebte, sondern für die Haushälterin. Ja, da kann man schon mal leiden, wenn nicht geputzt wird und die Socken nicht gewaschen sind. Kommen wir später noch zu. Sinéad O'Connor gibt diesem Song eine ganz eigene Note, was auch mit dem Tod ihrer Mutter zu tun hat. Überhaupt ist dieser zwiespältige Verlust der Frau, die ihre Mutter war, und sie dennoch gequält hat zu Lebzeiten. Sowas wie die Klammer, die das Album zusammenhält. Kommen wir später noch zu. Weltweit über 7 Millionen verkaufte Exemplare und gleich 4 Grammys gibt's fürs Album. Aber Sinéad O'Connor lehnt den Preis damals ab. Das hatte wohl auch was mit der grundsätzlichen Haltung zu tun. Sie wollte nicht für beeindruckende Verkaufszahlen geehrt werden, sondern für ihre Kunst. Genau wie das Album war auch sie ganz schön sperrig für die Regeln des Musikgeschäfts. Ich bin kein Popstar. Ich bin nur eine gequälte Seele, die ab und zu ins Mikro schreien muss. Tja, hat sie gesagt, die gequälte Seele muss man, wie gesagt, leider wörtlich nehmen. Mit Schreien hat das, was auf I Do Not Want What I Haven't Got passiert, allerdings herzlich wenig zu tun. Ihr Gesang ist außerirdisch schön und nicht minder ausdrucksstark, was die gequälte Seele betrifft. Die Sounds sind nicht weniger faszinierend. Von Hip-Hop-Samples über traditionelle irische Klänge und Rockgitarren bis zu üppigen Streicherarrangements, die haarscharf an der Kitschgrenze sind, sie aber meiner Meinung nach nie überschreiten. Bevor wir so richtig einsteigen, ein kleiner Fun-Fact. Bassist des Albums ist Andy Roeg von den Smiths. Ihr erinnert euch, deren Album Meet is Murder hatten wir kürzlich dabei. Jetzt zu uns zugeschaltet ist Jan Müller, der Bassist von Tokotronic. Hallo Jan.
Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Und euer Album Digital ist besser hatten wir ja zufällig genau eine Folge nach Meet is Murder dabei. Ich finde es einen witzigen Zufall. Und jetzt erstmal die Frage, Sinéad O'Connor und Tokotronic sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Eins habt ihr aber gemeinsam, ihr habt beide mal einen Preis abgelehnt. Aber im Ernst, welchen Bezug hast du zu ihr?
Ich liebe ihre Musik. Das werden wir bestimmt nachher noch ein bisschen präzisieren. Aber zunächst mal, das stimmt, das ist eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide einen Preis abgelehnt, aber bei uns, wir haben ja damals diesen Viva-Kometen abgelehnt, der uns zugedacht war, aber bei uns waren das anders als bei Sinéad O'Connor keine prinzipiellen Gründe, sondern wir hatten Probleme mit dem deutschtümelnden Gestus des Namens dieses Preises, Jung Deutschland auf dem Weg nach oben. Ja, und ich fand Sinéad O'Connor, glaube ich, schon immer so toll wegen ihrer Stimme und der Aura, der Bedeutsamkeit, die alles umwehte, was sie künstlerisch und auch neben der Kunst machte. Ja. Und eigentlich war ich vor allen Dingen als junger Mensch Fan von ganz anderer Musik. Erst von Hardrock, dann von Punk, dann von Indie. Und in allen diesen Welten galt die Musik von Sinéad O'Connor als eher uncool, glaube ich. Sie war ja auch echt angreifbar. Diese Hyperemotionalität, die hat ja viele Leute dazu gereizt, auch sich über sie lustig zu machen. Und ich finde, wenn ein Mensch anscheinend so zu provozieren vermag, dann finde ich das meistens sehr interessant. Mhm. Und ich habe dann auch wirklich immer meine Leidenschaft für sie ziemlich offensiv vertreten.
Mhm. Du bist ja auch Podcaster, ne? Du machst ja auch einen Musikpodcast.
Das stimmt. Ich mache seit 5 Jahren ungefähr einen Musikpodcast mit dem Namen Reflektor.
Da geht's, glaube ich, redet er über mit Musikern über Musik machen.
Ja, ich habe da verschiedene Unterformate mittlerweile entwickelt. Mhm. Einerseits, ich habe angefangen damit, andere Musikerinnen, Musiker und Bands zu interviewen. Wenn man in einer Band ist, dann ist man erstmal so wir. Das ist unser Ding und alles andere taugt dann in dieser Wahrnehmung wenig. Und wenn man das dann länger macht, dann irgendwann wurde diese Haltung für mich so ein bisschen langweilig und ich dachte so, ach, ich hole doch das vielleicht auch mal ein bisschen nach, mich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen.
Und das ist auch cool, weil das auch so, in einer Band bestimmt so eine gewisse Stabilität gibt, wenn man dann ab und zu mal aus dem aus seiner Blase rauskommt und sozusagen was anderes von außen reinlässt. Denn sonst, wie du schon gesagt hast, neigt man ja dazu, da so in seinem eigenen Saft zu braten. Hat bei euch ganz gut geklappt, ne? Ihr habt ein neues Album draußen.
Ja, es ist. Wir sind ganz glücklich gerade. Album ist draußen und wir haben schöne Rückmeldungen und ab Mitte März sind wir auf Tour und das macht irgendwie großen Spaß. Wir hatten nicht so eine leichte Zeit, weil wir uns, weil unser Gitarrist, unser langjähriger Gitarrist Rick MacPhail jetzt in nächster Zeit nicht dabei sein wird und das ist natürlich ein großer Umbruch. Ja. Aber jetzt haben wir jemanden gefunden mit Felix Gebhardt, der uns begleiten wird live und das ist alles. Wir sind gerade ganz, ganz glücklich, wie das jetzt hoffentlich dann weitergeht in diesem Jahr für uns. Und ja, und ich glaube, als Band, manchmal ist es auch wichtig, so sich nur für sich selber zu stehen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es vielleicht ganz interessant, auch zu schauen, was machen die anderen. Und so tue ich das in meinem Podcast. Und neben diesem Format, dass ich andere Leute interviewe, habe ich auch Formate mit Co-Hosts, vielleicht ein bisschen wie bei euch, wo ich mich mit diesen Co-Hosts, der eine ist Tess Uhlmann, auch ein Musiker, der andere ist Kolja Potkovic von der Antilopen Gang, auch Musiker im Rap-Bereich und die dritte Person, das ist Aida Baganejad, eine Musikjournalistin und mit denen rede ich über gewisse, meist machen wir so Bestenlisten, zum Beispiel hatte ich jetzt mit Tess letztens gemacht 20 Lieder über Angst und das ist ganz interessant, sich auf diese Art auch mit Musik auseinanderzusetzen.
Ja, klasse. Und mit Musik auseinandersetzen tun wir uns jetzt auch gleich. Und wir sind zu dritt, nämlich bei mir sitzt noch Nina Wasmuth aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo Nina.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
Mit Erscheinen dieser Folge ist es 35 her, dass I Do Not Want What I Haven't Got erschienen ist. Das Jahr 1990 steht in Deutschland natürlich ganz im Zeichen der Wiedervereinigung. Erst kommt die D-Mark und dann tritt am 3. Oktober die DDR der BRD bei. Man rieb sich verwundert die Augen damals. Klar, Fußball-Weltmeister sind wir dann auch noch geworden. 1990 ist I Do Not Want What I Haven't Got rausgekommen. Produziert wurde es in den Jahren 88, 89 und 89, das Jahr des Mauerfalls und der friedlichen Revolution in Osteuropa. In China ging der Versuch der studentischen Jugend für mehr Freiheit zu kämpfen, allerdings im Kugelhagel unter. Das Massaker vom Platz des himmlischen Friedens bleibt uns da allen in Erinnerung, die damals schon dabei waren. Natürlich nicht in China, der soll niemand mehr wissen, was damals passiert ist. Auch dieses Ereignis findet Widerhall auf I Do Not Want What I Haven't Got. In UK regiert noch immer Margaret Thatcher, die eiserne Lady, die sich auch gegenüber einer Wiedervereinigung Deutschlands eisern ablehnend zeigt, dann aber doch nachgibt. Innenpolitisch ist Nachgeben nicht ihre Sache. Ihr konservativer Law-and-Order-Kurs bringt ihr viele Gegner und Gegnerinnen ein, vor allem auch in der Musikszene. Auch davon wird noch zu reden sein. Nothing Compares to You, die Hitsingle, die Über-Hitsingle kann man sagen vom Album, landet übrigens auf Platz 2 der deutschen Jahres-Single-Charts. Platz 1 ist ein gewisser Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Gut, das schickt. Ein Meilenstein von 1990 ist unter anderem Blue Sky Mining von Midnight Oil, hatten wir gerade, findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Die nächste 1990er Meilenstein-Folge ist Still Got the Blues von Gary Moore, ist für die übernächste Folge geplant. Ja, da reichen zwei Takte, um es zu erkennen. Nina, erzähl uns die Vorgeschichte von I Do Not Want What I Haven't Got.
Ja, gern. Sinead O'Connor, die hat schon als Schülerin wirklich Straßenmusik in Dublin gemacht. Ganz früh angefangen. Mit 16 hat sie das katholische Internat verlassen, auf dem sie war, ohne Schulabschluss, um Gesang und Klavier zu studieren. Hat gekellnert, den typischen Weg, erste eigene Band, ist nach London gezogen und hat es wirklich von der Pike auf sozusagen gelernt und probiert. Und es hatte auch, ist ihr auch gut gelungen. Schon ein Jahr später, mit 17 gerade mal, hat sie dann einen Plattenvertrag bekommen. 1983 war das. Und das Plattenlabel hat auch wirklich ihr Talent direkt erkannt. Aber der Labelchef hat ihr einige Dinge schon bei der Arbeit am ersten Album vorgeschlagen, die ihr nicht so wirklich gepasst haben. Zum Beispiel, sie soll sich mit Röcken und Schmuck weiblicher kleiden, weiblicher aussehen. Und sie hat darauf so reagiert, dass sie sich einfach die Haare ganz abrasiert hat, damit ihr Aussehen eben nicht vermarktet werden kann. Da sieht man schon ihre rebellische Ader, die ja auch jetzt bei dem Album, bei ihrem zweiten Album Thema sein wird. Und das bleibt ja auch ihr Markenzeichen ihr ganzes Leben lang und ist auch eine Art Protest von ihr gegen das Idealbild einer Frau zu gefallen und so weiter. Und ja, ihre erste Single kommt dann raus, als sie 20 ist. Die heißt Troy. Und privat geht's auch richtig rund bei ihr. Sie kriegt mit ihrem Schlagzeuger John Reynolds schon ihr erstes Kind, einen Sohn, und heiratet auch. Und dann kommt 87 ihr erstes Album, also ihr Debütalbum raus, The Lion and the Cobra. Da ist sie gerade mal 21. Und da kommt vor allem in Kombi mit ihrem rebellischen Look eben der Rocksong Mandinka. Der kommt richtig gut in der Indie-Szene an. Können wir mal kurz reinhören. Da hört man doch noch
das
den Punk
geht ab,
in ihr.
Ja.
Genau, und mit dem Album, mit ihrem ersten Album, war sie sogar direkt für einen Grammy nominiert und ist dort auch aufgetreten im Februar 89 und hat dort einen Strampler von ihrem Sohn um die Hüfte gebunden während des Auftritts getragen, sozusagen als Mittelfinger an die Plattenbosse, die alle gesagt haben, oh je, Karriere und Mutterschaft, das geht nicht so wirklich zusammen. Die haben sie gewarnt. Auch da war sie rebellisch, ja, und hat halt gesagt, kein Bock, ich mach das, wie ich will. Und ich finde aber auf dem ersten Album, da hört man eben auch schon, wie stilistisch vielfältig die Musik ist, die sie macht. Also von der traditionellen irischen Musik bis hin zum Rock- und Hip-Hop-Einflüssen. Das liegt natürlich auch klar an ihren musikalischen Vorbildern. Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley, The Pretenders, Aretha Franklin und The Smiths. Also ganz viele unterschiedliche Stile.
Geht alles. Passt gut.
Ja, und das hört man auch dann auf dem zweiten Album, weil sie ist ein richtiger Freigeist und für das holt sie sich eben auch ganz viele unterschiedliche Musiker aus verschiedenen Genres. Dazu zum Beispiel Ex-The Smith-Bassist Andy Rourke, der ist dabei.
Ja.
Und ihr erster Ehemann John Reynolds sitzt am Schlagzeug. Mit dem kriselt's da aber schon. Also sie will sich von ihm scheiden lassen. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Und sie rebelliert auch gegen die Bekanntheit. Mit dem ersten Album ist sie natürlich dann schon in Fokus der Presse gekommen.
Ja.
Und da rebelliert sie gegen. Und das alles prägt eben die Aufnahmen von I Do Not Want What I Haven't Got.
Mhm. Jan, warum ist I Do Not Want What I Haven't Got für dich persönlich ein Meilenstein?
Ich habe Sinead O'Connor mit diesem Album kennengelernt, durch den von euch schon angesprochenen Mega-Hit Nothing Compares to You. Und ich finde The Lion and the Cobra, ihr Debüt, was ich dann später nachgehört habe, auch total super. Und ihr viertes Album ist auch ganz groß, Universal Mother heißt das. Aber dieses Album ist doch wirklich mehr schon fast als ein Meilenstein. I Do Not Want What I Haven't Got. Das ist schon eher Meisterwerk oder genauer gesagt Meisterinnenwerk. Mhm. Und wie du, Nina, das schon angesprochen hast, diese weite Bandbreite von Sinead O'Connor und das Abwechslungsreiche des Albums inhaltlich und musikalisch, das finde ich schon ganz toll. Die Musiker, die sie um sich geschart hat, Andy Rourke von den Smiths am Bass, wurde ja schon erwähnt. Noch ein anderer großer Bassist ist dabei, Jar Wobble von Public Image Limited. Ja, und diese Bandbreite von Pop über Rock bis in die kirchliche Musik hinein und über all dem, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, strahlt diese echt gigantische Stimme von Sinead O'Connor. Und das hat mich einfach sehr beeindruckt und beeindruckt mich beim Nachhören jetzt, Vorbereitung für dieses Gespräch hier, noch immer sehr.
Den Meilensteine Podcast gibt es übrigens auch in der ARD Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Los geht's mit dem Opener, Feel So Different, und different ist der Anfang wirklich. Es geht nämlich mit einem Gebet los. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Krass mutig, so ein Album so aufzumachen, oder?
Ja. I thought that nothing would change me. Polarisiert auf jeden Fall.
Yeah.
I was not listening anymore.
Ein Albumopener, der mit dem Gebet beginnt. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist ein echt außergewöhnlicher Einstieg, Jan.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja, das ist ganz wichtig, dass das so ist, weil es ist wichtig, um den Stellenwert von Religion im Werk von Sinéad O'Connor zu verstehen. Sie befand sich ja sehr früh schon im Krieg mit der katholischen Kirche aus verständlichen Gründen, aber eben nicht aus einem Atheismus heraus. Und es waren ja eben eher Missbrauchserfahrungen, die sie da hatte. Und ich glaube, für ihren hat Religion eh nochmal einen anderen Stellenwert als für uns hier in unserem viel säkulareren Staat. Und es ist halt mutig, auch musikalisch finde ich es mutig, weil sie geht ja auch an die Grenzen des Kitschs oder vielleicht sogar darüber hinaus. Aber das mit solch einer Entschlossenheit, dass mich zumindest das überhaupt nicht stört. Ja, also diese fetten Streicher meine ich da und so, ne?
Ja, geht mir ganz ähnlich. Das ist eher ein Bild, was da entsteht, ne? So fast schon fast schon Kino.
Ne? Atmosphäre, also irgendwie auch eine Atmosphäre.
Genau, eine Atmosphäre entsteht. Und das ist ja das Gelassenheitsgebet, was sie da vorträgt. Also das ist ja sozusagen die Weisheit, dass man nicht versuchen soll zu ändern, was man nicht ändern kann, aber das, was man in seinem Einflussbereich hat, ändern sollte, wenn man kann. Ist das richtig wiedergegeben?
Ja, und genau, und dann noch die Weisheit eben zu unterscheiden, was ist.
Das ist genau das Thema. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass ich finde, dass das Album mit dem ersten und dem letzten Song so eine Art Klammer bildet, die mit dem Tod von Sinéads Mutter zu tun hat, das Gelassenheitsgebet eben zu Beginn. Und dass sich irgendwie anders fühlen, dann ist ja in dem Song Feel So Different, ne? Also sie fühlt sich anders seitdem und hadert damit und setzt sich damit auseinander. Und zum Schluss eben der Titeltrack, der auch diesen sperrigen Titel erklärt. Eine wunderbare A Cappella-Nummer. Wir hören mal kurz rein, da kommt ihre Stimme also ganz voll zur Geltung.
And I do not want what I have.
Wunderschöne irischer Gesang, sehr folkig klingt das, ne? Nina, diese Klammer vom Opener und Closer des Albums erzählt sehr viel über Sinéad O'Connor, ihr Kindheitstrauma und ihren Umgang damit als erwachsene Künstlerin.
Ja, die Platte verarbeitet auf jeden Fall ihren inneren Prozess. Wie Jan das auch schon gesagt hat, sie macht sich da wirklich sehr verletzlich als Künstlerin, als Mensch und lässt da einen Einblick zu. Also wenn man ihre Geschichte nicht kennen würde, würde man vielleicht das auch anzweifeln, ob das authentisch ist. Aber da wir ja die Geschichte kennen, können wir sagen, das hat ganz viel mit ihr zu tun. Und sie singt genau in dem ersten Stück schon, sie ist nicht mehr so, wie sie früher war. Sie empfindet keinen Hass mehr, obwohl sie es müsste. Und in dem letzten A Cappella-Stück, das wirklich auch wunderschön ist vom Gesang, da erwähnt sie die Mutter auch ganz direkt, dass sie von ihr gelernt hat und ihre Mutter ihr so viel gegeben hat. Also es klingt alles sehr danach, dass sie irgendwie mit den Erfahrungen so ins Reine gekommen ist und dass sie ihrer Mutter verziehen hat. Und das ist unglaublich, wenn man ihre Kindheit sich anschaut, wie traumatisch die einfach war. Sie wurde ja 66 als drittes von 5 Kindern geboren. Und für ihre katholische Mutter waren sie aber alle nur Kollateralschäden, so hat sie sie genannt. Und sie hat die Kinder regelmäßig geschlagen, wirklich schwer misshandelt. Wird auch oft von sexuellem Missbrauch gesprochen. Also Sinéad hat es selbst so gesagt. Und speziell sie hat viel abbekommen, weil sie auch eben ein Mädchen war. Also von klein auf hat die Mutter zu ihr gesagt, du hättest nie geboren werden sollen. Sie hätte irgendwie lieber einen Jungen gewollt. Und Sinéad O'Connor hat davon ihr gesprochen als pädophiler Sadistin oder vom Teufel besessen. Also das ist wirklich heftig. Sie musste auch bei ihr leider bleiben, als die Eltern sich dann getrennt haben. Erst als Teenager konnte sie beim Vater leben. Da hatte sie dann aber auch viel Trouble. Also sie hat geklaut, hat die Schule geschwänzt und so weiter. Bis der Vater dann gesagt hat, ihm reicht's jetzt. Und er hat sie ins katholische Internat gesteckt, wo sie mit 16 dann eben abgehauen ist. Und dort hat sie von katholischen Geistlichen wirklich schweren sexuellen Missbrauch erlebt.
Das heißt, die Hölle ging quasi weiter, dann ist
ja. Es ging weiter oder unfassbar. Wurde auf jeden Fall, ja, es ist eine ganz, ganz schwere Traumatisierung. Ja. Sie nennt sich auch selbst immer Child Abuse Survivor, also Überlebende. Ja. Und ihr Verhältnis aber speziell zu der Mutter ist immer ambivalent geblieben, ihr ganzes Leben lang.
Ja,
die ist ja 85 bei einem Autounfall gestorben. Das verarbeitet sie ja auch auf diesem zweiten Album eben. Ich denke, das hat viel mit diesem Prozess, von dem ich gesprochen habe, zu tun, dass sie ja auch mit dem Tod dann im Rückblick nochmal das anders abschließt. Aber sie hat in einem Interview als wirklich reife Frau, wurde sie gefragt, was hat sie an der Mutter am meisten geliebt? Und da hat sie das geantwortet.
The first thing that came to my mind actually is that she's dead, which is a very strange thing to come to mind, but I love about my mother that she's dead. I think it was very kind of her. Although I miss her horribly, I really ache for her. And I think that's part of where my suicidal instinct comes from. So I want my mother.
Also sie sagt, was sie an ihrer Mutter am meisten liebt, ist, dass sie tot ist.
Ja.
Das ist ja wirklich eine krasse Aussage. Und andererseits, also hätten die Suizidversuche, die sie ja wiederholt, also sie hat sich mehrfach ja versucht, das Leben zu nehmen, dass die auch mit ihrer Mutter zu tun haben, weil sie sich eigentlich nur danach sehnt, wieder bei ihr zu sein.
Total ambivalent, ne? Das ist grausam, ja.
Das zeigt auch diese Traumatisierung. Also das ist einfach sehr extrem. Sie hat ja auch eine bipolare Störung gehabt und immer psychische Probleme, mit denen sie gekämpft hat. Und genau, die Platte ist einfach so der Versuch, das zu verzeihen, auch den Menschen ihrer Mutter, ihrem Vater zu verzeihen und die Vergangenheit, diese Fehler auch von anderen zu akzeptieren, hinter sich zu lassen. Und da, ich meine, letztlich hilft sie sich damit selbst, weil sie sich dann einfach freier fühlt und mehr bei sich sein kann. Und was man in dem Zusammenhang auch noch sagen kann, die hat die ganze Platte, also dieses zweite Album, hat sie ihrem Vater gewidmet. Es steht auch im Booklet, in Liebe für ihren Vater.
Heute wissen wir von den Abgründen des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche. Auch den hat sie ja erfahren, Sinéad O'Connor. Und sie war eine der ersten Prominenten, die darauf aufmerksam machen wollten, als sie nämlich am 3. Oktober 1992 bei dem Auftritt in der Saturday Night Live Show ein Bild des Papstes zerrissen hat. Die Empörung ist groß und hängt ihr noch lange nach. Also das war geradezu Karriere zerstören, könnte man fast sagen. Dabei war sie eben eine Pionierin der Aufklärung, was das Ausmaß des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche angeht. Ich finde das aus heutiger Sicht so furchtbar, dass sie quasi etwas symbolisiert hat. Sie hat ja das Bild zerrissen. Das Bild, sie hat das dann immer erklärt, er steht für die Institution und diese Institution hat dieses Problem. Und heute würde sie wahrscheinlich damit mehr Gehör finden. Damals hat man den Überbringer der schlechten Nachricht verdammt sozusagen. Ne? Da hat sie ja ihr Leben drunter gelitten unter dieser Geschichte. Wieder, also wurde sie ja quasi wieder zum Opfer gemacht.
Ja, das ist auch so stark an ihr in dem Moment, finde ich, dass sie sich nicht geschämt hat, als es noch so ein großes Tabu war, weil Missbrauchsopfer sich ja oft so mundtot fühlen und sich eben schämen, und dass sie darüber gesprochen hat so früh und die Scham bei den Tätern sozusagen sieht, damit war sie wirklich eine Vorreiterin, und sie hat auch die ganz schlichten Wahrheiten immer ausgesprochen in Interviews. Sie war ja sehr gläubig, wie Jan das schon gesagt hat, und sie hat immer gesagt, die Kirchenväter sind eigentlich gar nicht gläubig, denn wenn sie es wären, dann wüssten sie, dass Gott alles sieht. Also auch diese Taten.
Ja. Interessant und bewegend, diese Geschichte. Und gruselig zugleich. Aber damit
unfassbar mutig natürlich auch, ne? Weil es gibt ja auch in den 80ern gab es ja viel Engagement, was ich auch gar nicht schlecht reden will, von bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Aber ich glaube, niemand hat sich so offensiv mit so mächtigen Gegnern angelegt wie Sinéad O'Connor.
Ja. Und damit das Musikalische nicht vergessen geht, beide Stücke, Feel So Different und I Do Not Want What I Haven't Got, zeigen, welch großartige Künstlerin Sinéad O'Connor auch war, Jan.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, da werden keine halben Sachen gemacht bei dem Einspiel, bei dem Song eben, dem letzten Stück, was eben eingespielt wurde. Es ist ja auch interessant, wie viele Tonnen von Hall da auf der Stimme liegen. Das ist natürlich, hat auch so ein bisschen mit den auslaufenden 80er Jahren zu tun. Das ist ja von 1990 das Album. Da wurde auf diese Art produziert. Aber es ist ohnehin beachtlich. Man könnte ja denken, durch ihre Stimme, Sinéad O'Connor ist eine reine Interpretin. Man sieht sie ja auch meistens bei Auftritten dann vor dem Mikrofon, aber sie hat ja unfassbar viel an diesem Album gemacht, neben dem, dass sie ihre Stimme beigetragen hat. Sie hat Akustik und E-Gitarre gespielt, Keyboards, Percussion, Schlagzeug sogar. Sie hat produziert, das Songwriting und die Texte sind von ihr. Also sie hat sehr, sehr dominiert von ihr auch, neben den super Musikern, die sie da sich gesucht hat noch. Und ich habe mal einen Making-of-Film zu ihrem dritten Album, Am I Not Your Girl, gesehen. Mhm. Und das ist ganz faszinierend, wie konzentriert sie dort arbeitet mit diesem Orchester. Aber mir ist auch die völlige Abwesenheit von mal so einem Witz oder einem kleinen Gag dort aufgefallen, wie man das sonst aus solchen Dokumentation kennt. Und das ist, glaube ich, auch für ihr Werk sehr bezeichnend. Also Humor ist in der Kunst von Sinéad O'Connor überhaupt nicht drin. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich find's angemessen für das, was sie macht.
Ja, sicherlich. Und es war ja damals auch, ich meine, wir sind in den späten 80ern, frühen 90er Jahren nicht gewöhnlich. Kate Bush fällt mir da zum Beispiel noch ein, die auch selbst produziert hat. Madonna sicherlich auch ganz klare Ansagen, was sie im Studio tun und lassen will. Aber gewöhnlich war das eigentlich nicht, dass Frauen dann die Produktion auch übernommen haben und so eine dominante Rolle im Studio gespielt haben. Das war schon was Besonderes bei ihr. Der zweite Song ist ein echter Oldie, denn er geht auf ein irisches Gedicht eines unbekannten Dichters aus dem 17. Jahrhundert zurück. Das Original ist in gälischer Sprache. Es wurde mehrfach ins Englische übersetzt und diverse Male auch vertont. I'm stretched on your grave. Es geht wieder um den Tod und erzählt die Geschichte von jemandem, der das Grab der verstorbenen Geliebten nicht verlassen will. Wieder geht's bei Sinéad auch um den Tod der Mutter und die ambivalenten Gefühle. Aber was Sinéad O'Connor musikalisch damit macht, ist was ganz Besonderes. Sie verbindet nämlich irische Tradition mit Hip-Hop. Und das kann man sofort hören, sobald der Beat und ihre Stimme danach einsetzt. Hier kommt I'm Stretched on Your Grave. Aber es ist gar nicht so abwegig, wie ich finde, musikalisch.
Ja, rhythmisch vor allem, das ist eigentlich naheliegend. Es hat so was Marschierendes fast. Ja.
I'm stretched on your grave. Die Internetplattform Songfacts.com schreibt, O'Connor, eine irische Sängerin, hat wenig Interesse an der traditionellen Musik ihrer Heimat und hörte stattdessen gewagtere Sachen wie David Bowie und Bob Dylan. Sie fühlte sich auch zu Techno- und Hip-Hop-Beats hingezogen. Es war ihre Idee, das Funky Drummer-Sample zu verwenden. Das zum Funky Drummer Sample, da kommen wir gleich. Ich frage mich allerdings, ob die Kolleginnen und Kollegen von Songfacts.com den Song wirklich gehört haben oder Ahnung von irischer Musik hatten, denn irischer kann es fast gar nicht klingen. Wir haben den Gesang, der an irische Tunes erinnert, und natürlich eine Fiddle am Schluss. Hier kommt sie. Also, ich würde sagen, Nina, was Sinéad O'Connor hier macht, ist doch geradezu die perfekte Symbiose aus traditioneller irischer Musik und Hip-Hop.
Ja, das finde ich auch. Super spannend, wie sie hier Tradition und dann eben das Moderne verbindet und was Eigenes, Neues draus macht. Ich finde auch, ihre Art zu singen ist eigentlich eher wieder sehr klar. Ihre Stimme ist sehr klar. Und auch irgendwie durch die, also wie sie verziert, das klingt für mich auch sehr irisch und hat einfach auch so was Spirituelles, dieser Spirit auf dem Album.
Es ist so ein bisschen dieses, in keltischen Tunes ist das ja oft so, dass sie so um so einen Bodunton rum modellieren mit der Stimme, ne?
Genau. Das ist so, genau. Aber auch die Dynamik, also sie hat, finde ich, auch eine gute Dynamik drin. Das macht es auch so spirituell und zart, finde ich. Also dass es einfach tiefer geht. Aber witzig ist, wie gesagt, die Basis von dem Song ist ja eigentlich ein Hip-Hop-Drum-Loop. Nämlich
ursprünglich eigentlich ein Soul-Drum-Loop, oder?
Ja, da geht zurück zu James Brown, ja, und zwar zu seinem Song Funky Drummer von 69. Den hat sie gesampelt, gespielt von Clyde Stubblefield. Hören wir uns vielleicht nochmal als Einzelnen an. One, two, three, four, get it!
Da ist er, ja. God. Ein bisschen James Brown noch dabei, den hört man jetzt bei Jeanette nicht. Husten.
Genau.
Ja.
Der wird auf jeden Fall in hunderten von Hip-Hop-Songs später, ja, dann gesampelt und ist auch eigentlich keine Überraschung, dass man den verwendet, aber naja,
ja, gut,
an der
Stelle...
Ja, der
stand auch frei in dem Song, ne? Das ist die Albumversion. Ich glaube, da liegt er über eine Minute mehr oder weniger frei, nur mit den... von James Brown drunter, eignet sich natürlich auch super zum Sample. Ne?
Genau, aber bei ihr, also würde man das jetzt eigentlich natürlich nicht erwarten, aber sie wollte das Sample, wie du schon gesagt hast, unbedingt. Das war ihre Idee, obwohl es sehr teuer war. Es hat sie $50,000 gekostet. Aber zum Glück war ja die Platte dann so erfolgreich, dass es sich gelohnt hat. Und ja, zu dem Song kann man noch sagen, es ist einer der wenigen Songs, die sie fast immer in ihrer Setlist hatte und live gespielt hat. Sie hat den oft auch einer kürzlich verstorbenen Person vom öffentlichen Leben quasi gewidmet. Und das zeigt auf jeden Fall, dass sie den sehr authentisch empfunden hat, weil sie war als Künstlerin vor allem eins, das kann man von ihr auf jeden Fall behaupten, sie war sehr kompromisslos. Das war auch ihr Selbstverständnis als Musikerin. Sie hat immer gesagt, nur wenn man als Künstler authentisch ist, dann kann man erst andere berühren. Und das ist ja das Ziel für jeden Musiker, Künstler. Und genau, wie du auch gesagt hast, apropos authentisch irisch, hier spielt Steve Wickham von den Waterboys noch die irische Fiddle, die Geige, so ab 4:30 und mit dem hat sie auch schon auf ihrem ersten Album zusammengearbeitet. Ja. Also sie hat die irischen Wurzeln, die hat sie immer bei sich, hat sie nie vergessen.
Ja. Ich finde auch, dass der Drumloop sich gar nicht so, dieser Hip-Hop-Drumloop sich gar nicht so von irischer Musik unterscheidet. Da könnte man sich auch so eine Rahmentrommel, so eine Bowran vorstellen in dem Sound, ne? Also, dass die dazu schlägt. Gerade die Bassdrum da drin klingt eigentlich gar nicht so abwegig. Ist halt nur einfach ein Hip-Hop-Sample. Und was lernen wir daraus? Musik besteht aus kultureller Aneignung. Das ist halt so. Man nimmt sich überall was raus, Jan.
Da habe ich auch dran gedacht, wie das wohl heute betrachtet werden würde. Heute würden das vielleicht manche Leute aus manchen politischen Richtungen sehr kritisch sehen. Und ich eben was mit dieser Vokabel belegen, kulturelle Aneignung. Ja. Und das finde ich sehr schade, weil das ist natürlich das Tolle an Musik, dass sie keine Grenzen kennt und dass sich Sachen auch miteinander vermischen können, sollen und dürfen. Und das ist Sinéad O'Connor hier auf eine ganz tolle Art gelungen. Mir liegt zwar dieses irische Gefiddel überhaupt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, mal von meinem eigenen Geschmack ausgehe, aber bei so einem Meilenstein wie diesem Album muss man da auch durch und irgendwann hat man das Lied so oft gehört, dass es einem auch so vertraut ist, dass auch ich es toll finde jetzt.
Ja. Naja, und es ist ja auch, wie du sagst, total toll, dass alles zusammenpasst und es zeigt, dass Musik gar nicht so weit auseinander liegt, ne? Also von den irischen Tunes bis zu Hip-Hop und es geht zusammen. Es ist wunderbar. Es ist eigentlich ein etwas total Menschenverbindendes. Kommen wir zum vierten Song der A-Seite des Original-Vinyls. Des Kaisers neue Kleider, The Emperor's New Clothes. Und da gibt's wieder eine andere Sinéad O'Connor. Die Nummer ist ein echter Rocker. Großartig und mitreißend. The Emperor's New Clothes war die zweite Single, lief auch gut, wenn auch nicht ganz so überragend wie der Überhit Nothing Compares to You. Bevor wir uns aber fragen, was das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern mit der Nummer zu tun hat, gehen wir mal zur Musik. Es ist ja ein wunderbar eingängiger Poprocker, ein krasser Gegensatz zu dem, was wir zuvor gehört haben, Jan.
Ja, ich finde, ich liebe dieses Lied. Das ist so ein toller Pop-Song. Ich liebe die Musik. Was Sinéad O'Connor mit ihrer Stimme zu tun vermag. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter gehört hätten, dann, ich meine, da ist ja eine Kraft in der Stimme, die dann da reinkommt und Tonlagen und so. Und ich finde das so toll, wie klar und poppig das produziert ist, für meine Begriffe. Mhm. Ganz wunderbar. Und auch was da thematisch alles drin ist. Die ihre junge Eltern, Mutterschaft, die Trennung vom Partner. Und für mich auch zwei Sätze, die sehr viel über Sinéad O'Connor sagen. Der eine ist, how could I possibly know what I want when I was only 21? Da ist dieses Verletzliche, mhm, das in die Welt hineingestoßen werden drin. Und dann ein bisschen später das, die Zeilen, I will live by my own policies. I will sleep with a clear conscience. Das Aufrichtige, das Unkorrumpierbare wird hier zum Ausdruck gebracht. Und ja, super Lied.
Ja. Nina, im Märchen von Hans Christian Anders geht es darum, sich selbst zu vertrauen, ehrlich zu sein und die Wahrheit auszusprechen, wenn auch in der Welt um einen herum alles voller Lug und Trug ist. Sehr zeitgemäßes Märchen, wie gemacht für Sinéad O'Connor.
Ja, genau darum geht es eigentlich auch in dem Song. Also sie verarbeitet damit eine schwierige Zeit, also ihre uneheliche Schwangerschaft erstmal mit ihrem ersten Sohn Jake, 86, 87, also er ist im Juni 87 geboren. Und auch um die Beziehung mit ihrem Freund, mit dem war sie da noch nicht so ganz gefestigt und hat einige Kämpfe noch gehabt. Also es war der Schlagzeuger John Reynolds, den sie 87 geheiratet hat und sie singt da eben über die Streits mit ihm und dass sie zum Teil auch selbst verschuldet sind. Also sie singt, wenn ich dich mies behandelt habe, wollte ich das nicht. Aber du weißt, wie eine Schwangerschaft einen verändern kann. Und sie will lieber bei ihm sein, als rauszugehen und was zu erleben wegen der vielen lauten Stimmen, was alle so sagen. Und damit meint sie auch vor allem die Plattenbosse, weil die sagen ihr auch ganz viel wieder, was sie zu tun hat und nicht. Die wollen Einfluss nehmen und sagen ihr quasi, oh, die Schwangerschaft und die Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, das ist nicht so einfach, weil eigentlich geht's ja jetzt erst richtig los auf den Bühnen. Und deshalb ja auch dieser Auftritt mit Strampler da bei den Grammys, ja, 89. Und es schwingt auch eine moralische Komponente mit aus ihrem katholisch-irischen Background, weil unehelich schwanger zu sein wird ja in dem katholischen Sinne quasi eher verurteilt. Mhm. Und deshalb singt sie da auch, sie lachen, weil sie wissen, dass sie unantastbar sind. Aber wie der Jan eben schon gesagt hat, sie bleibt sich selbst treu und ehrlich. Und der Song dreht sich halt drum, dass sie ihren eigenen Weg nach den eigenen Maßstäben geht und sagt, ich werde nach meinen eigenen Richtlinien leben und werde mit gutem Gewissen schlafen gehen. Und das heißt, sie will einfach Kinder, Liebe und Musikkarriere alles zusammen ausleben, wie das auch männliche Kollegen tun. Und es ist wieder so eine sehr kämpferische Schiene. Ja.
Und das Ganze aber in einem sehr kommerziell gut produzierten Popsong, der richtig so perlt. Ne? Das heißt, sie watscht alle ab und macht genau das. Sie macht einen super Popsong draus. Also nicht irgendwas Sperriges, sondern was einem sofort ins Ohr geht. Das ist auch so eine schöne Fallhöhe, ne? Zwischen total der Kritik und dem perligen Song. Finde ich auch wieder sehr, sehr schön getroffen. Auf die Themen der persönlichen Integrität und die künstlerische Ehrlichkeit kommen wir noch zurück, wenn wir über das Cover-Artwork sprechen. Wir kommen mal zu Black Boys on Mopeds, ist der letzte Song der A-Seite und ist der einzige direkt politische Song auf dem Album für den Hinterkopf. Auch das ist wichtig zu wissen, wenn man das Cover-Artwork versteht, aber dazu später. Hier ist Black Boys on Mopeds. Könnte auch Tracy Chapman sein jetzt.
Ja, auch genau. Margaret Thatcher on TV,
shocked by the deaths that took. Die durchläuft die sämtliche Stufen von Emotionen, die der Trauer, ne? Seems strange that she should be offended. The same orders are given by her. I've said this before now. You said I was childish and you'll. Es ist eigentlich genau die Umsetzung auch dieses Gelassenheitsgebets, ne? Das ganze Album.
Ja. Remember what I told you. If they hated me, they will hate you.
England's not the mythical land of Madame. Black Boys on Mopeds, wieder eine andere Sinead, diesmal allein mit Gitarrenbegleitung, ich habe es gerade gesagt, fast schon im Tracy Chapman-Style. Auch die Botschaft ist ähnlich. Es geht um strukturellen Rassismus in UK und das, obwohl der Song sozusagen bei Margaret Thatcher und auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking beginnt, Jan.
Ja, also Wahnsinns-Song in seiner Einfachheit. Ich nehme das gar nicht, wo du das sagst, ja, nur Gitarre und Gesang, ja, es stimmt, ich nehme das gar nicht wahr. Für mich klingt das nach einer ganzen Band, das hängt wieder mit ihrer Stimme zusammen und ich glaube, ohne ihre Stimme und Glaubwürdigkeit würde dieser Song auch nicht funktionieren. Ist der kitschig? Ja, vielleicht, ist mir aber auch egal, ich finde ihn toll. Mit ein paar inhaltlichen Einschränkungen, da komme ich gleich zu. Der Liedtext bezieht sich zunächst darauf, dass in England der schwarze Jugendliche Nicholas Bramble, der ein Moped fuhr, in der falschen Annahme verfolgt wurde von der Polizei. Er hätte das Fahrzeug gestohlen. Bramble verlor die Kontrolle über das Moped und starb bei dem Unfall. Mhm. Und in dem Song schwingt auch der Tod von Colin Roach mit. Ein weiterer schwarzer Jugendlicher, der auf einer Polizeistation ums Leben kam. Das wurde irgendwie nie befriedigend geklärt. Und es ist also ein Song über rassistische Polizeigewalt. Was ich allerdings problematisch finde an diesem Song, ist der Vergleich des Rassismus in England mit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Das finde ich dann doch zweifelhaft.
Ja, sie steigt gleich damit ein, ne? Sagt, Margaret Thatcher ist im Fernsehen und äußert Trauer über die Opfer. Und hier passiert sowas. Es ist, ich glaube, einfach von der Vergleich ist einfach absurd, weil so nicht hunderte von Menschen ums Leben gekommen sind bei einem Massaker.
Also, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn man Unrecht anprangert. Und natürlich, also Margaret Thatcher war zu Recht, sag ich mal, ein Feindbild der britischen Pop-Linken von The Smiths wäre da zu nennen. Yeah. Und ja, eigentlich alle Bands. Und natürlich, weil diese neoliberale Politik, die so viel Unheil gebracht hat, da ihren Anfang nahm. Aber, aber trotzdem sollte man irgendwie jetzt nicht so schauen, was ist eine Diktatur und was ist eine Demokratie bei aller Kritik, die man an der Demokratie auch haben kann.
Das sehe ich genauso. Ich hatte es ja schon geteased, das Albumcover kann man in Bezug zu diesem Song und The Empire is in the Close sehen. Wir haben vorne das Foto von Sinead O'Connor, das sie sehr natürlich zeigt. Ehrlich und Klarheit werden da suggeriert. Und auf der Innenhülle bzw. dem Booklet der CD.
Aber Entschuldigung, ich darf da mal ganz kurz rein, weil du sagst ehrlich und natürlich. Ich muss, also es ist ja schon, sie steht ja wie so eine Marienstatue. Das ist ja auch schon andererseits total inszeniert, das Bild, oder?
Ja, natürlich. Nur die Botschaft des Bildes, das wollte ich sagen, kommt, also die Botschaft, die das Bild überbringt, ist Ehrlichkeit. Also sie soll verletzlich wirken oder nahbar, wie halt auch ihre Musik, das denke ich mir schon. Ne? Auf der Innenhülle bzw. dem Booklet der CD findet sich eine Widmung an die Roach-Familie. Jan, du hattest es gerade schon erwähnt. Mit einer Schwarz-Weiß-Fotografie. Drei Namen sind wichtig für das Cover. Dominique Le Reculeur, David Hoffmann und John Mayberry, Nina.
Genau, ich fange mal vorne an. Also die französische Fotografin Dominique Le Reculeur, die hat sie fürs Cover fotografiert.
Ja, eine bekannte Kamerafrau, ne, in Frankreich.
Genau, und die hat sich da auch wirklich in einer Männerdomäne durchgesetzt und wahrscheinlich hat sich Sinead da auch wohlgefühlt in ihrer Umgebung, weil sie wurde ja auch sehr, sehr pur, natürlich inszeniert, aber schon sehr pur, naturalistisch fotografiert. Sie trägt nicht viel Make-up, ihre blauen Augen stehen im Fokus und sie hat ja auch der Kopf, die abrasierte Frisur, die sieht man ja auch nur so halb. Also es ist schon sehr, sehr groß, eine sehr, sehr große Aufnahme von ihr. Und das ist ja auch immer was Intimes sozusagen. Dann die Widmung Thanks to the Roach Family, die sieht man auf der Innenhülle mit dem Foto von Roachs Eltern, die traurig im Regen vor einem Poster von ihrem Sohn stehen. Und unter dem Bild steht noch, Gottes Platz ist die Welt, aber die Welt ist nicht Gottes Platz. Also auch ein Statement. Und dieses Bild von diesen Eltern hat der Fotograf David Hoffman gemacht. Auch ein Mann, passt wieder sehr zu Sinead, der seine Wahrheit sozusagen lebt und der über sich selbst sagt, meine Arbeit wirft ein Licht auf Rassen und soziale Konflikte, Polizeiarbeit, Drogenkonsum, Armut und soziale Ausgrenzung, was manche als unerbittlich empfinden würden. Mhm. Also ich würde sagen, it's a match mit die Leute, mit denen sie da zusammenarbeitet. Dann noch zum Schluss John Mabury, der hat das Albumcover fertig gestaltet und alles zusammengefügt und der hat auch Regie geführt beim Video zu Nothing Compares to You und in dem Video sieht man ja auch, ohne jetzt viel vorwegzugreifen, aber da sieht man ja auch diese Fotosession fürs Albumcover in der Mitte und auch am Ende.
Mhm. Und apropos Nothing Compares to You, was für ein Zufall. Jetzt sprechen wir natürlich noch über den Song, über den wir eigentlich einen ganzen Podcast machen müssen. Der Opener der B-Seite und die erfolgreichste Single des Jahres 1990. Ein Hit für die Ewigkeit. Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day.
Hätten wir Taschentücher mitbringen müssen.
Ja. Bei dem Song kann man sich wirklich in so eine Stimmung reinsteigern. Das funktioniert schon, ja. Und jede Strophe in einer anderen emotionalen Verfassung, finde ich, oder? Jetzt kommt so fast schon Wut rein, ne? So,
ja,
so,
das
so Enttäuschung.
Viele Nuancen, ja.
Und nicht mehr nur Trauer. Nothing Compares to You. Was für ein Werk. Und ich schlage vor, dass wir mal ganz von vorne anfangen. Die Geschichte beginnt in Minneapolis 1984. Prince nimmt wieder mal ein Demo auf. Der Song heißt Nothing Compares to You und klingt so. Irgendwie ist die Nummer dem Meister wohl dann doch zu unpassend und zu banal für sich selbst oder handelt es wirklich von seiner Haushälterin Sandy Scipioni, wie Princes Tontechnikerin Susan Rogers in einem Interview der BBC sagte. Sandy war die Person, die dafür sorgte, dass er sein Lieblingsgetränk, nämlich Five Alive, hatte und die sorgte auch dafür, dass das Haus sauber war, frische Blumen auf dem Klavier stand und dass Socken und Unterwäsche gewaschen wurden. Das könnte wohl die Inspiration gewesen sein. Wir wissen es nicht. Letztlich ja auch Wumpe. Prince hat den Song dann an eins seiner Projekte weitergegeben, The Family. Die Band hat nur für einen Auftritt und ein Album bestanden und die Nummer war dann auf diesem einen Album drauf und dann klang sie so. I went to the doctor, guess what he told me, guess what he told me. He said, boy, you better try to have fun no matter what you do, but he's a fool. Kam nie als Single raus, wurde auch nicht so weiter beachtet, schon allein, weil die Band ja auch wieder verschwand. Allerdings wurde schnell klar, dass die Nummer Wunder wirken kann. Family-Sänger St. Paul hat bei den Aufnahmen an seine Highschool-Liebe Julie gedacht, die ihm einst das Herz gebrochen hatte. Und was soll ich sagen? Die beiden wurden doch noch ein Paar. Musik kann Herzen wieder zusammenführen. Wie schön. Und diese Aufnahme ist dann in die Hände von Sinead's Managerin Fagner O'Kelly gekommen. Der Rest ist Musikgeschichte, Jan.
Ja, durchaus. Also erstmal, ich kannte diese Geschichte nicht, dass Prince das für seine Haushälterin oder Reinigungskraft oder was auch immer da geschrieben hat.
Man sagt
das,
es, man weiß es
natürlich
nicht.
Nie mehr aus dem Kopf rausbekommen. Das ist so wie die, was war das, Yesterday und Scrambled Eggs bei den Beatles. Wie diese Geschichte. Aber was mir noch aufgefallen ist, als wir eben die Version von Sinead O'Connor ganz zu Beginn gehört hatten, Das ist ja eigentlich so mit diesen kitschigen Streichern gar nicht so weit entfernt von Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim, den wir da ganz zu Anfang gehört haben.
Das ist ja jetzt ein schöner Vergleich. Wie gut, dass wir ihn dabei hatten, Jan. Ja,
es ist, ja, muss man auch mal wagen, ja, solche Vergleiche. Ja, nein, ich finde das Lied ganz, ganz toll. Das ist, wieder, ich muss es immer wieder sagen, Sinéad O'Connors Ausdruck und ihre Stimme, die das so über alles heben dann. Das ist und wahrscheinlich auch zu diesem Mega-Hit gemacht haben, der es dann war.
Ja, ja.
Und ja, Sinéad O'Connor, wir wissen, sie ist zu früh gestorben, aber mit dem Song hat sie sich, glaube ich, für eine ganze Weile nicht sterblich gemacht.
Ja.
Man kann gar nicht so viel zu sagen. In dem Fall wirkt einfach die Musik, also man kann viel dazu sagen, aber mir fällt gar nicht so viel dazu ein, zu diesem Jahrhundertsong.
Ja, ich wollte noch sagen, also ich kann mich dir da nur anschließen. Ich finde auch, wir haben ja eben Prince gehört. Der Hauptunterschied, warum es, glaube ich, einmal so gut funktioniert hat, bei Sinéad eben und bei ihm gar nicht so auch Erfolg, also im Sinne
gut,
von
es war auch
kommerziell.
Nur Demoband, ne?
Ja, aber es gibt ja auch später noch eine Version, die er noch rausgebracht hat mit Rosie Gaines, die habe ich mir auch angehört, die ist aber sehr verpoppt, auch ein bisschen schneller und funkig mit Saxophon und so. Und aber vor allem der wesentliche Unterschied, wie Jan sagt, finde ich, ist die Stimme. Also dieser Song lebt einfach von Sinéads Stimme.
Ja, genau. Und dem Ausdruck, ne?
Das schafft sogar der Meister Prince in dem Fall nicht, dieses Gefühl zu erzeugen, finde ich.
Ich glaube, der große Unterschied ist ja, Prince war gar nicht an Authentizität interessiert, würde ich jetzt mal wagen. War eine ganz, ganz andere Art von Künstler, dem es doch viel auch um das Künstliche ging. Also ich kenne mich nicht so gut aus mit Prince, aber so viel glaube ich zu wissen.
Und Stefan Fahrig hier.
Und bei Sinéad O'Connor war das ja immer der Hauptpunkt, dieses Hyperauthentische, was ihr auch das, diese These würde ich sagen, was ihr im Endeffekt ihr Leben ins Tragische gewendet hat.
Ja.
Weil es eben diesen Filter bei ihr gar nicht gab. Sie hat es nicht zugelassen, das Private im Privaten zu lassen.
Ja.
Und das ist sehr beeindruckend, aber ich glaube fürs Privatleben schwierig dann.
Ja, eine ganz schöne Anekdote dazu ist, wie Sinéad an den Song gekommen ist. Ich hatte ja erzählt, die Managerin bringt also das Band mit, wo das drauf ist, und Chris Hill, der Co-Direktor des Plattenlabels, hört das und kriegt Tränen in die Augen, und dann rufen sie dann Sinéad O'Connor an. Und die Managerin sagt, Chris weint. Und dann fragt Sinéad O'Connor, war es denn so schlimm? Ja. Okay. Und dann hat sie dann selber Tränen verdrückt beim Singen im Video. Kommen wir gleich noch zu. Ich wollte noch sagen, das kann ich nur wiederholen. Das sehen wir dann ja auch im Video. Sie kann das ja nicht nur in ihrer Stimme, sondern eben auch im Bild, diese Stufen der Trauer und zu durchlaufen in einem Song. Also von total niedergeschlagen über wütend, über akzeptierend, über Trauer. Also es ist der Hammer. Ich finde es unbeschreiblich schön. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, an der Kitschgrenze entlang schrammen. Ne? Tja, das ist nicht bei allen gut angekommen. Und so schreibt auch der Kollege von The Network 40, als Sinéad Nothing Compares to You sang, beruhigten sich die Meere, Engel weinten und das Top 40 Radio stand still, um diesen kraftvollen Ausdruck unerwiderter Liebe zu lauschen. Und trotzdem gab's und gibt's Kollegen, die das nicht ertragen haben. Nur mal als kleiner Kontrapunkt aus der Kritik des Melody Maker. Es sollte selbstverständlich sein, dass ihre Stimme brillant ist. Aber dies ist eine sinnlose und peinliche, übersentimentale Schnulze. Die zahllosen Streicher helfen nicht, sie machen es nicht ergreifender, sie dienen nur dazu, den Schwung nach hinten zu ziehen. Eine Verschwendung von Talent. Ja, man kann durchaus gegensätzlicher Meinung sein. Und wenn schon, gegen eine gute Schnulze habe ich jedenfalls nichts einzuwenden. Und du, Nina?
Ich auch nicht, definitiv nicht. Aber Sinéad hat den Song ja auch neu arrangiert mit dem Produzenten Nellie Hooper. Und die Schlagzeugparts, die wurden dann live eingespielt in London in den Britannia Row Studios. Der Cello-Part, will ich nochmal dazu sagen, der kommt tatsächlich vom Sampler. Aber ich persönlich zum Thema Kitsch, ich finde diese Streicher-Synthesizer eher sogar düster als schnulzig. Also weiter hinten im Song, ich glaube so etwa bei 3 Minuten, da kommt dann nochmal, also wirklich eine Geige auch ins Spiel, mehrere. Und das ist dann nochmal next level, sage ich mal. Aber diesen grundlegenden Streicher, Synthesizer, Ground quasi, also diesen, die Basis von dem Song, die finde ich gar nicht so, empfinde ich eher so ein bisschen, erzeugt diese melancholische Stimmung. Und ich finde, ihre Stimme ist hier auch zum Teil, du hast ja auch gesagt, sie durchläuft alle möglichen Nuancen. Ich finde manche Verzierungen, die sie singt, eher ziemlich so ein bisschen rotzig, punkig, wütend gesungen, als jetzt, ich meine, mit Kitsch verbinde ich vor allem so dieses bei Mariah Carey oder Celine Dion in den 90ern so dieses Gehauchte. Und das macht sie ja, das macht sie ja so, wenn an wenigen Stellen, aber ich finde, sie hat manchmal eher da sowas Trotziges und wie gesagt Wütendes und ein bisschen Punkiges in der Stimme. Und das ist klar, es geht unter die Haut. Wenn man das schon schnulzig findet, dann stimmt's natürlich. Aber ist auf jeden Fall ein bisschen andere Attitude als die großen Kitsch-Pop-Diven der 90er.
Ja.
Und
naja, das ist, Entschuldigung, ich sage ganz, das ist halt stimmlich, das ist halt die totale Ansage und nichts gegen die ganzen weiblichen Popstars dieser Zeit, wie jetzt irgendwie Madonna und wen hast du jetzt gerade noch genannt, Mariah Carey, aber sie stellt sich da eine ganz andere Tradition, in der Tradition von wirklich großen Sängerinnen, da mir fallen da irgendwie Namen wie Nina Simone und so ein, also ja, das ist einfach die Chefansage dieser Gesang.
Ja, und richtig faszinierend daran ist ja auch genau, dass sie das so beherrscht hat und auch technisch und auch diesen Gesang, also das hat mich am meisten geflasht bei der Recherche, ehrlich gesagt. Sie hat es wirklich in einem einzigen Take hat sie diesen Song aufgenommen. Ja. Das muss man ja erstmal schaffen und eigentlich wird ja auch so oft nicht gearbeitet im Studio, sondern es wird ja viel noch kleinteilig verbessert und so weiter. Aber sie hat wirklich den Gesang nur noch mal doppelt gespurt. Ja. Sie hat da noch einen Take aufgenommen, aber sie hat darauf bestanden, den Gesang nicht zu komprimieren oder irgendwie zu verändern. Und ich meine, wer legt denn sowas aufs Parkett? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist einfach mega beeindruckend.
Das ist, glaube ich, auch einfach dann eine künstlerische Entscheidung von ihr gewesen, die ja auch sich die und deshalb funktioniert das ja auch mit diesen Streichern und es ist eben nicht Matthias Reim, wie ich vorhin so frevelhaft gesagt habe, weil diese hohe Künstlichkeit dieses ganzen Backings mit den Synthesizern, mit dem ganzen Kram aus der Dose eben mit dieser Authentizität der Stimme in Kontrast gestellt wird. Und das macht es, glaube ich, so groß.
Ja. Man kann nicht über Nothing Compares to You reden, ohne das Video zu erwähnen. Eins der besten und ergreifendsten Musikvideos überhaupt, Jan.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe mir das jetzt auch, bevor wir uns jetzt hier zusammenkamen zum Gespräch, nochmal angeschaut. Es sieht schon toll aus. Die bleichgeschminkte Sinead O'Connor, also oder hell dermaßen ausgeleuchtet, dass sie irgendwie bleich wirkt und dann diese hineinmontierten Aufnahmen, wo sie in diesem Dracula-Gewand da durch den Parc de Saint-Cloud in Frankreich läuft, wie so eine Gestalt in so einem Edward Gorey-Buch. Und ich glaube auch O'Connors Aussage, dass die Tränen echt sind und spontan entstanden sind, das ist eben diese Authentizität, von der wir so viel sprachen schon, eigentlich der Feind der Kunst meiner Meinung nach, aber in diesem Fall schafft dieser authentische Moment eben dann doch ganz große Kunst und Wahnsinnsvideo.
Ja,
Wahnsinnsvideo.
Ich finde auch in dem Video ist eben genau das, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, was sie singt, eben auch in ihrem Gesicht. Sie ist auch eine brillante Schauspielerin in dem Video.
Absolut. Und es passt auch dazu, dass sie bei dem Lied, und da kommen wir wieder zur Klammer des Albums und dem roten Faden, dem Thema mit ihrer Mutter, sie hat immer wieder auch noch als ältere Frau gesagt, wenn sie dieses Lied singt, Nothing Compares to You, ob live oder egal in welcher Situation, dann singt sie das für ihre Mutter und denkt dabei an sie und ist in der Zeit quasi bei ihr. Das hat sie so über, sie glaubt ja auch an das Leben nach dem Tod und so weiter. Und das passt dazu und deshalb kann man ihr das eben glauben, dass sie da auch wirklich geweint hat am Set und dass sie da einfach wirklich persönliche Erinnerungen an ihre Mutter hat.
Natürlich, sieht man ihrem Gesicht auch an, dass das, also ich behaupte, dass das authentisch ist. Apropos Shownotes, das Video haben wir natürlich in den Shownotes verlinken, die gibt's am zuverlässigsten auf swr1.de. Und am Ende frage ich immer nach dem Vermächtnis vom Album. Fragen wir zuerst unseren Gast, Jan.
Das Vermächtnis, ja, das ist...
Was bleibt?
Vermächtnis. Ja. Was bleibt? Ich finde, das Album ist ein bisschen, wie man heute so schön sagt, underrated. Und es gibt ja immer diese Rolling Stone-Liste der besten Alben. Mhm. Da ist es auf Platz 457. Das finde ich schon echt ziemlich weit hinten für so ein Erfolgsalbum. Offenbar ist das irgendwie nicht cool genug, um weiter oben zu sein. Du hast ja auch vorhin eben diesen hämischen Kommentar zu dem Song aus der Musikpresse vorgelesen. Vielleicht ist es auch so weit unten, weil sich eine Frau dafür wirklich verantwortlich zeichnet für dieses Werk. Ja, und ich finde das Album, wie ich sagte, vorhin Meisterwerk, Meisterinnenwerk. Und ich liebe das, dass wir diese große Bandbreite hier hören können. Und Sinéad O'Connors Stimme ist der Kern von allem. Sollte man mal wieder auflegen, finde ich. Ich mache das auch regelmäßig tatsächlich.
Und auf jeden Fall gut, ja.
Und es stimmt, was natürlich echt mich traurig macht, ist die Tragik, die mitspielt, dass ihr Leben so tragisch endete. Sie ist so früh gestorben mit 56. Ihr Sohn nahm sich mit 17 Jahren das Leben. Das ist ja wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man Eltern ist. Und das finde ich hart. Und was ich übrigens auch super finde an dem Album, ist dieser Titel, der ist sperrig, gebe ich zu, aber ich will nicht, was ich nicht habe. Das ist, da kann man viel drüber nachdenken. Es gibt diese berühmte Zeile von der Düsseldorfer Band Fehlfarben aus dem Song Paul ist tot, wo es heißt, was ich haben will, das kriege ich nicht. Und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Und das ist jetzt hier irgendwie genau das Gegenteil, was Sinéad O'Connor formuliert. Total spannend für mein Empfinden. Ja.
Das ist eigentlich fast so eine buddhistische Genügsamkeit, das fällt mir irgendwie dazu ein, so dieses, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe im Leben und begehre da auch nicht jetzt irgendwas, was ich eben nicht haben kann.
Genau,
und
passt auch als Klammer wieder zu dem Gelassenheitsgebet, mit dem alles anfängt, ne?
Genau.
Ja, aber gelassen ist ja Sinéad O'Connor eigentlich überhaupt nicht. Sie ist ja total kämpferisch. Ja. Und dann dieser Titel, also mir gibt das immer noch Rätsel auf.
Also ich glaube, sie ist ehrlich gesagt all das wie so ein Mosaik. Sie ist kämpferisch, sie ist eine totale Protestsängerin, finde ich auch, wenn man ihre ganze Karriere anguckt. Aber auf dem Album hat sie auch Momente, wo man eben schon das Gefühl hat, sie kommt zur Ruhe, sie ist gelassen. Sie hat das vielleicht nur für einen kurzen Moment, da gebe ich dir recht, aber vielleicht kurz auch verarbeitet. Und sie hat selbst im Vorwort zu ihrer Autobiografie hat sie mal gesagt, niemand hat sie verstanden und sie versteht sich auch selbst nicht, außer wenn sie singt. Und ich finde, das passt sehr gut dazu, dass es vielleicht auch einfach ein Rätsel ist, wie sie da so ganz tief drauf ist.
Passt auf jeden Fall.
Schön gesagt.
Ja.
Ja, wahrscheinlich ist sie sehr vieles. Also das ist so, das für mich auch, was mit dem Album bleibt, dass sie eigentlich für die 90er Jahre, wir sprechen ja hier von Popmusik, so raussticht, weil sie wirklich einer der Freigeister ist und in dieser Zeit, wenn wir jetzt an die MTV-Popstars denken, die eher so girly-mäßig, total fröhlich, bunt, wollen gefallen, so daherkommen, die Popsängerin, dann ist sie eben total anders, mit abrasierten Haaren, der dunklen Kleidung. Die Musik hat diese traditionellen, immer wieder irischen Anklänge, aber auch natürlich vor allem Neues, rockig, eine punkige Attitüde auch. Mhm. Das Spirituelle und dann auch sogar inhaltlich politisch, was wir hatten, sehr unangepasst. Und wie wir auch darüber gesprochen haben, sie legt ja auch immer wieder den Finger in die Wunde, auch bei den großen Themen wie der katholischen Kirche und kämpft gegen die Ungerechtigkeit in der Welt. Und damit sticht sie in den 90ern als Künstlerin in der Popwelt total raus.
Mhm. Ich bedanke euch beiden fürs Mitmachen und auch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart.
Dankeschön. Es hat mich echt riesig gefreut, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Werk, weil mich das auch schon so lange beschäftigt.
Schön. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch da draußen. Im Leben von Sinéad O'Connor blieb vieles leider ja ungesagt, vor allem in Bezug auf ihre Kindheit und Jugend. In ihren Songs hat sie versucht, das auszudrücken. Solange wir leben, sollten wir versuchen zu reden, finde ich. Tut es da draußen. Vielleicht greift ihr heute noch zum Telefon oder hört euch mal diesen Podcast hier an, den ich euch ans Herz legen wollte. Telephobia heißt der.
Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut.
Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht komme ich ja noch im Gefängnis deswegen oder so.
Ja, warum ist das so gekommen?
Ich hätte schon gern die Rückmeldung. Und er hat es mir auch versprochen.
Das ist wie, als wäre einfach noch die Sache nicht ganz beendet.
Wir sind zurück mit einer neuen Staffel und neuen Anrufen zum Mithören. Da ist zum Beispiel Mario, der den Kontakt zu seiner Tochter abgebrochen hat, als die noch ein Kind war. Nach Jahren Funkstille will er jetzt wieder mit ihr sprechen. Denkst du manchmal, dass es zu spät sein könnte?
Ja, vielleicht schon.
Seid dabei bei echten Gesprächen, die unangenehm sind und knifflig, aber auch berührend und schön.
Hallo?
Hier ist Mario.
Mario?
Dein Vater. Ja. Bist du das?
Ja.
Es ist eigentlich nur ein Anruf. Du musst dich bloß trauen. Telephobia, die dritte Staffel. In der ARD-Audiothek.